Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 194. Jürgen Wulff, die Welt ist kein Planschbecken. In der modernen Arbeitswelt ist Führung eine große Herausforderung. Entdecken Sie in dieser Podcast-Episode von Erfolg braucht Verantwortung, wie Jürgen Wulff, Experte für Führungsstrategien, seinen Weg in die Welt der Führung fand. Wir erfahren, wie moderne Führungskräfte den heutigen Herausforderungen begegnen, wie wichtig das persönliche Wachstum und die Annahme der Rolle für eine effektive Führung ist. Wir sprechen darüber, welche unverzichtbaren Kompetenzen jede Führungskraft mitbringen sollte. Jürgen teilt außerdem faszinierende Einblicke in die Steinzeitprogramme unseres Verhaltens aus seinem Buch »Die Welt ist kein Planschbecken«. Ein Muss für jede Führungskraft, die ihre Fähigkeiten vertiefen und erweitern möchte.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetenter Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Erfolg braucht Verantwortung. Ich habe heute Morgen die Zeitung aufgeschlagen und wieder gab es diesen Artikel: Die Wirtschaft in Deutschland macht sich Sorgen. Wir sind auf der Talfahrt. Was können wir tun? Und vieles hat mit Unternehmen zu tun. Vieles hat mit Unternehmen zu tun, wie Unternehmen geführt werden. Wie kann man in Unternehmen anders arbeiten? Wie kann man Verantwortung übernehmen? Und dazu habe ich einen Experten, einen Führungsstratege, der die Wulff-Strategie entwickelt hat. Herzlich willkommen, Jürgen Wulff.
Ja, danke schön, Udo, für die Einladung.
Ja, der liebe Jürgen Wulff, man muss dazu wissen, er ist an und für sich Diplom-Informatiker. Und Informatiker verstehen es, Prozesse ganz klar zu strukturieren, aufzubauen wie ein Treppensystem. Er ist außerdem noch NLP-Master. Und wir sind Kollegen, du weißt es gar nicht, Heilpraktiker für Psychotherapie. Und das hilft uns manchmal sehr, wenn wir mit Führungskräften zu tun haben, da ein bisschen hinauszuschauen und zu gucken, was geht da eigentlich in der Persönlichkeit vor. Mein lieber Jürgen, meine Frage, was hat dich dazu inspiriert, dich selbstständig zu machen und als Führungsstratege Menschen anzuleiten in Unternehmen?
Du hast es ja gerade schon selber gesagt, ich bin Diplom-Informatiker und habe dort auch in der Führung von großen Projekten für Banken und Versicherungen gearbeitet. Insgesamt 10 Jahre habe ich in der Informatik zugebracht. Und eines ist mir aufgefallen, wir Informatiker können ja viel. Du hast es schon gesagt, wir strukturieren, wir können Wissen aufbereiten, wir können Prozesse entwickeln. Was vielen aber fehlt, ist so der Wechsel zwischen dem Detail und dem Überblick. Und was vielen fehlt, ist der Umgang mit Menschen, vor allen Dingen in der Führung. Was ich erlebt habe, hat mich dazu gebracht zu sagen, das ist meine Mission. Ich möchte mehr gute Führung in technische Bereiche, in öffentliche Verwaltung, aber natürlich auch in andere Unternehmen bringen, weil wir dort einen eklatanten Mangel häufig haben an wirklich guter Führung, die einen Überblick hat, die genügend Orientierung liefert, die weiß, was sie selber will, aber die auch anderen sagt, wie der Weg aussehen kann. Also sozusagen sagen, wo es lang geht und gleichzeitig die Zukunft im Blick zu behalten.
Ja, in der Zeit, als ich noch Betriebswirtschaft studieren durfte, das war so Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, da gab es natürlich verschiedene Führungsstile, die uns gelehrt wurden, kooperativer Führungsstil, autoritärer Führungsstil, den es heute immer noch gibt. Was meinst du, was sind zurzeit überhaupt die großen Herausforderungen in der Führung in Unternehmen? Was erlebst du da im Umgang?
Also ich erlebe eine hohe Veränderungsgeschwindigkeit und ich glaube auch nicht, dass sie uns die so schnell verlassen wird. Also wir befinden uns in einer Situation, wo wir ganz viele Rahmenbedingungen haben, die sich verändern. Einerseits zum Beispiel dadurch, dass wir den Wechsel der Generationen haben, dadurch, dass wir neue Technologien in die Unternehmen hineinbekommen, dadurch, dass sich wirtschaftliche Rahmenbedingungen verändern. aber auch durch Krisen, sei es nun eine Pandemie, wie wir sie erlebt haben, durch Kriegszustände oder andere krisenhafte Dinge, die dort passieren. Wir sind also in einem ständigen Wechsel gefangen und Führung muss sehr viel schneller reagieren, muss sich auf komplexe Zusammenhänge einlassen und einen Weg beschreiten, der nicht so klar ist. Also es ist nicht so, dass man sagen könnte, da ist jetzt der Berg, auf den ich rauf will und da gehe ich dann auch genau lang. Das ist nicht so einfach mehr. Und zusammen mit der Veränderungsgeschwindigkeit haben wir halt diese hohe Komplexität verbunden mit einer ziemlichen Arbeitsverdichtung. Also es kommt ganz viel auf die Führungskräfte zu, auf die Unternehmen und das fordert Menschen. Das fordert sie einerseits in ihrem Vermögen und dem, was sie leisten können und andererseits auch auf der menschlichen Seite. Das kann schon ziemlich auslaugen. Ich habe ganz viel mit Führungskräften zu tun, die na nicht direkt schon beim Burnout sind, aber wir beide, du hast es ja gesagt, wir haben einen Blick darauf, auf dem Weg zum Burnout sind und das beobachten wir bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die auch verantwortungsvolle Posten haben. Und das ist natürlich eine echte Herausforderung für die einzelnen Individuen in den Unternehmen, aber die Unternehmen auch selbst.
Ja, wir haben immer mit ganz unterschiedlichen Persönlichkeitsstrukturen zu tun. Und dafür ist es auch ganz gut zu wissen, wo so ein bisschen krankhafte Persönlichkeitsstrukturen auftauchen, was da passieren kann, also narzisstische oder ähnliche Strukturen. Und da wissen wir, müssen wir ein bisschen anders intervenieren. Deine Webseite hat so die Überschrift die Wolf-Strategie. Da werde ich gesagt, Wolf, also Wolf-Strategie, da könnte ich mir was drunter vorstellen. Aber was stelle ich mir unter der Wolf-Strategie vor?
Ja, mir hat mal eine Journalistin gesagt, also Herr Wulff, noch eine Strategie brauchen wir die überhaupt? Ich glaube, dass die Wulff-Strategie hier eine gute Grundlage liefert für genau diese Dinge, die ich schon angesprochen habe, nämlich den Umgang mit komplexen Situationen, indem wir uns, und das ist ja auch mein Thema, Orientierung, immer genügend Orientierung für uns selber behalten, diese dann aber auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geben können. Und das fängt ganz einfach an bei dem, dass wir wissen, wie die Zukunft aussehen soll, welche Werte wir vertreten, welche Prinzipien da sind. Und ich habe dafür tatsächlich auch ein Modell geschaffen für erfolgreiche Unternehmensführung, das sich aus verschiedenen Teilen zusammensetzt. Und wenn man so will, ist das die Wolf-Strategie, wobei sie jetzt nicht in Stein gemeißelt ist, sondern sich auch anpasst an dem, was jetzt gerade auch gefordert ist. Aber dieser Grundgedanke, nicht nur immer im Detail zu sein, wie manchmal die technisch ausgerichteten Berufe das gerne machen, Ingenieure, Informatiker, Mathematiker, Physiker, die ja sehr gut in der Lage sind, ins Detail zu gehen, sondern auch den Überblick zu behalten, nachhaltig zu denken, weit über das Ziel hinaus, das macht die Wolf-Strategie letztendlich aus.
Nun bist du ja auch Kollege von mir. Wir beide sind Buchautoren und du hast mehrere Bücher geschrieben und die sind da im Hintergrund. Vielleicht kannst du mal eins oder zwei herausholen, damit wir sie mal zeigen können unseren Leuten hier. Und zwar das eine heißt, ja, bitte hol sie
Ja,
gerne.
also der Verlag ist immer ganz begeistert, wenn ich mit den Verlagen rede, ne, dass die Bücher
Ja,
dann auch hier stehen. Ne, das mache ich
natürlich, ist
absichtlich. Ne.
klar.
Also ein Buch heißt hier, so, mal sehen, ich gebe jetzt gleich alles um, dann nehme ich sie gleich alle mit. Ja, zielführend, Unternehmen
Ah,
brauchen
zielführend.
Führung,
Naja, das
Führung,
hat das super.
ja,
Ja.
Unternehmen brauchen Führung, Führung braucht Orientierung. Indem ich ganz konkret für Führungskräfte hier Hilfestellung gebe. Einerseits diesen theoretischen Hinterbau zu geben, aber dann ganz konkret zu sagen, wie mache ich was? Es gibt ein Kapitel hier, das Kapitel 8, das so 30 Führungssituationen durchspielt. Also von wie stelle ich mich vor, wie verbreite ich eine Idee, wie lasse ich mich beraten, was mache ich, wenn mal was schief geht, all diese Dinge sind ganz konkret und eingebettet in ein Konzept, dem sogenannten Orientierungsrat, das erlaubt, sich durch Situationen mit gewissen Fragen hindurchzuarbeiten. Ein sehr konkretes Buch, aber auch so mit einem kleinen philosophischen Touch, also selber auf sich zu achten, damit ich ganz gut durch den Führungsalltag komme.
Nun ist es ja oft so, Führungskräfte werden bestimmt durch den Alltag. Und ich weiß, dass da wenig Zeit bleibt für Strategieentwicklung. Es bleibt aber auch wenig Zeit für die persönliche Entwicklung. Und du schreibst in einem deiner Bücher, betonst die Wichtigkeit des persönlichen Wachstums, der persönlichen Entwicklung. Wann hat es so Zeitpunkte in deinem Leben gegeben, wo du persönlich stark gewachsen bist und wo du dich orientiert hast daran und hast gesagt, ich selber muss etwas tun für mich, um mich weiterzuentwickeln?
Also ich glaube, dass das im menschlichen Leben so ist, dass es zwei Möglichkeiten gibt, es zu tun. Also entweder kommt das so aus dem Inneren heraus, da kann ich mich auch bei mir dran erinnern, also man möchte noch etwas erreichen, man möchte etwas bewegen, man hat entweder ein konkretes Ziel vor Augen oder eine Vision der Zukunft, wie man sich die vorstellen kann, was du vielleicht auch als Unternehmer ja kennst, so zu überlegen, ne, wie möchte ich meine Zukunft dort gestalten? Das entsteht also sozusagen wie so eine intrinsische Motivation, die einen dazu bewegt, sich auch weiterzuentwickeln. Also heraus bei mir aus dem reinen Informatiker-Dasein zu einem größeren, viel übergreifenderen Denken, weil neue Situationen auch immer mit neuem Denken verbunden sind. Und deswegen kleiner Tipp am Rande, vielleicht einfach mal auch Dinge machen, die man üblicherweise nicht tut. Also mal in ein Konzert gehen, was ich nicht aufsuchen würde. Mal in ein Museum gehen, mir ein Buch nehmen, mir einen Vortrag anhören, was ich normalerweise nicht tun würde, ganz einfach, um sich mit dem Denken auseinanderzusetzen. Also haben wir das eine, was aus der Person kommt, und dann gibt es natürlich die berühmten Krisen, die von außen kommen, also wo sich in der Außenwelt etwas verändert und was so einen dramatischen Einfluss auf Menschen hat, dass sie quasi gezwungen sind, sich damit auseinanderzusetzen. Und nun kann man ja aufgeben, man kann sagen, ich will das alles nicht, dann bleibt man stehen, dann bleibt man nicht nur in seiner Komfortzone, sondern entwickelt sich auch tatsächlich zurück. Oder das als Chance zu nehmen. Auch hier wieder ein einfacher Tipp. Ich sage, das nennen das immer VDEC. Wofür ist das eine Gelegenheit? Also das zu nehmen, zu sagen, okay, jetzt ist Folgendes passiert. Das ist jetzt keine Krise, das ist kein Problem, das ist eine Entscheidungssituation, das ist das Erste. Und das Zweite, wofür ist das eine Gelegenheit? Also welche Chance bewegt sich auch da drin? Und das zwingt Menschen natürlich auch, sich weiterzuentwickeln, also sich vor allen Dingen im Denken weiterzuentwickeln. Ich würde mal sagen, mehr Bewusstheit in das Denken zu bringen über die Optionen, die ich dann auch haben kann. Weil ich kann es mir ja einfach machen und sage, okay, es kommt was auf mich drauf, da entscheide ich jetzt aus dem Bauch heraus. Das kann eine gute Entscheidung sein, das kann aber auch, wie wir alle wissen, manchmal eine ziemlich schlechte Entscheidung sein, wenn wir so eine emotionsgetriebenen Impulsreaktion haben, die so mehr einer Kurzschlussreaktion dann ähnelt. Hier Bewusstheit reinzubringen und zu sagen, okay, das ist die Situation und sie dann unter den verschiedenen Perspektiven zu betrachten, daraus Wahlmöglichkeiten zu entwickeln. Und wenn mir das gelingt zunehmend, dann wachse ich auch als Persönlichkeit. Ich bin ja Mitgründer auch eines Coaching-Institutes in Großbritannien, The Institute of Adult Development. Wir sagen, auch Erwachsene können sich noch weiterentwickeln und wir können das auch nachweisen, dass dem so ist.
Ja, und du hast es vorhin gerade angesprochen, es geht darum, auch immer mit neuen Situationen umzugehen, neue Kompetenzen zu entwickeln. Und etwas, was manchmal völlig in die Hose geht und ich auch erlebt habe, wir ernennen jemand zur Führungskraft im Unternehmen, weil wir sagen, ach toll, der kann das. Also ich erinnere mich an einen Techniker, habe gesagt, das ist der beste Techniker, der ist so brillant, der übernimmt die Leitung der technischen Abteilung. Das ging in die Hose. Das ging absolut deswegen in die Hose, weil er ein wunderbarer Techniker ist, aber keine Führungskraft. Was meinst du, was muss eine Führungskraft heute können? Was hältst du für unverzichtbar für eine Führungskraft?
Also neben dem Fachlichen, was ja immer gefordert ist, ne? Also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch das Unternehmen braucht eben Menschen, die fachlich kompetent sind. Also es heißt nicht, dass ich jetzt alles selber machen können muss, aber ich muss schon einen Überblick haben, was da eigentlich getrieben wird, welche Auswirkungen das hat. Und wie ich Menschen einsetzen kann. Das ist das eine. Ich brauche also diese auf der einen Seite die Fachlichkeit und dann brauche ich auf der anderen Seite aber diese menschliche, soziale Seite, die ich auch in meinem Orientierungsrat von zielführend berücksichtigt habe. Dieses beide in einem gefühlten guten Gleichgewicht zu halten, das halte ich für ganz entscheidend. Wir brauchen sowohl fachlich nachhaltige Entscheidungen, aber auch ein gutes menschliches Miteinander. Und das habe ich auch in meinem dritten Buch, Die Welt ist kein Planschbecken, nochmal untersucht, wie weit da diese Dinge im Gleichgewicht sind und wie weit sie dann auch dazu führen, dass Unternehmen eher zielgerichtet sind oder auf den Menschen ausgerichtet sind und manchmal haben sie vielleicht auch gar keine besonderen Ziele, das richtige Umfeld zu schaffen, in dem man dann auch gemeinsam prosperieren kann. Also Führungskräfte brauchen beides und sie brauchen auch ein gewisses Standing. Für Führungskräfte, die gerade anfangen, würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich mit der Rolle auseinanderzusetzen, weil das aus meiner Sicht zu selten geschieht. Also eine Rollenklarheit zu haben. Manche fragen halt nicht, da wird halt gesagt, du übernimmst die Abteilung. Aber was heißt das? Ist das jetzt eine technische Leitung? Soll ich da so einen Haufen, der nicht gut zusammenarbeitet, wieder zusammenbringen? Soll ich das fit machen für die Zukunft? Was ist eigentlich wirklich die Aufgabe? Was steht hinter dieser Rolle? Das muss klar sein. Das macht man am besten schon in dem Bewerbungsgespräch. Das macht man spätestens danach, wenn man die Rolle dann angenommen hat. Das ist eine Rollenklarheit. Und dann ist auch die Frage der Rollenannahme. Und wenn ich die Rolle angenommen habe, dann ist natürlich, kann ich auch ganz anders handeln. Und dann gibt es natürlich auch die Rollenausgestaltung, ja, dass ich das professionell mache. Ich habe in meinem Buch hier so ein schönes Beispiel gebracht. Naja, es könnte jetzt eine Ärztin geben, die da die Rolle an Klarheit hat im Notdienst, ja, auch eine Rollenannahme hat, aber gleichzeitig vielleicht mit einem Joint da steht und die Patienten erwartet. Das wäre jetzt keine gute Rollenausgestaltung. Das würde zur Irritation führen. Und ähnlich ist es bei manchen Führungskräften eben auch, dass sie die Rolle ungünstig ausgestalten. Ja? Und da muss ich also meinen eigenen Weg finden, aber auch meine Rolle und meine Position innerhalb des Unternehmens.
Für mich ist immer wichtig, das habe ich als Erfahrung mitgenommen, die Führungsrolle muss zu deiner Persönlichkeit passen. Es gibt Menschen, da passt das einfach nicht, weil sie vielleicht anderen nichts sagen wollen, weil sie vielleicht nicht konfliktfähig sind und ähnliche Dinge. Du hast ja den Titel deines letzten Buches schon vorausgenommen. Ja, das ist alles nicht so einfach. Die Welt ist halt kein Planschbecken. Und in dem Buch geht es, da sprichst du über Steinzeitprogramme. Die im modernen Kontext, was ist denn damit gemeint?
Ja, Steinzeitprogramme bezieht sich darauf, wenn ich eben nicht diese Bewusstheit habe, von der ich ja eben schon geredet habe, sondern indem ich das Ursprüngliche, was wir aus der Evolution mitgegeben haben, bekommen haben, dann zur Anwendung bringe. Das spüren wir manchmal. Ich habe so ein Beispiel gebracht aus dem Baumarkt, wenn ein besonderes Angebot ist und die Menschen sich förmlich prügeln, um dieses Sonderangebot wahrnehmen zu können. Ich habe das in einer, wie ich finde, ganz witzigen Art und Weise dargestellt, ja, wie die Menschen dann praktisch wie Steinzeit Kollegen aus der Vergangenheit durch den Baumarkt schleichen, sich diese Beute sichern. Und diese ursprünglichen Gefühle, die sind ja sehr stark. Und immer wenn wir mit starken Gefühlen konfrontiert werden, und machen wir uns nichts vor, das ist in der letzten Zeit ja sehr häufig der Fall, dann könnte ich dazu neigen, das nicht in die Bewusstheit zu führen, sondern dem nachzugeben, weil das ja auch mit einem gewissen Hormonzustand im Körper verbunden ist. Und zack, bin ich in so einem Steinzeitprogramm gelandet und dann wische ich dem Kollegen eins aus. Also wenn der mir irgendwie vors Werteschienbein tritt und meine Werte mit Füßen tritt, dann haue ich zurück, dann geht's mir gut. Aber das ist natürlich kein Umgang miteinander, der konstruktiv ist und der auch angemessen wäre in so einem betrieblichen oder auch privaten Kontext. Also mir geht es darum, dass wir diese Steinzeitprogramme kennen müssen und dass wir auch damit rechnen müssen, dass Menschen dahin zurückfallen. Und gleichzeitig zeige ich den Weg aus, wie wir da rauskommen, eben durch Kultur, durch Bildung. Und vor allen Dingen auch durch Bewusstheit und Emotionsmanagement. Das ist sehr entscheidend.
Wunderbar. Also dieses Beispiel, ich greife das Baumarktbeispiel auf, weil ich das so toll finde. So, jetzt bin ich in diesem Baumarkt und ich brauche unbedingt diese Säge. Das ist die letzte Säge. Die letzte Säge liegt da. Die Kappsäge, die ist so wichtig für mich. Und da kommt so ein anderer Typ und schnappt sich diese Säge und ich sage, naja, das ist meine Säge, ich brauche die Säge. Und was passiert in diesem Steinzeitprogramm? Es eskaliert. Es kommt zu einer Eskalationsspirale. Und auch darüber sprichst du in deinem Buch. Was können wir tun? Wie können wir es verhindern? Wie können wir das im Unternehmen gut managen? Und wie können wir es im Baumarktbeispiel managen?
Ja, die eine Sache ist ja schon, ist diese Säge wirklich so entscheidend? Also der Blick verengt sich ja in dem Augenblick, gerade wenn Verknappung da ist. Ja? Und nun geht es ja nicht um Brot und Wasser zum Überleben. Ja, ich hungere nicht und bin jetzt nicht darauf angewiesen, genau diese Säge zu haben, um mein Überleben zu sichern, obwohl genau dieses mein Steinzeitgehirn oder dieser Teil meines Gehirns, der aus der Steinzeit stammt, mir weismachen möchte. Also der Blick verengt sich und der Trick liegt da drin, den Blick wieder zu weiten und zu sagen, okay, ist es überhaupt notwendig, dass ich jetzt diese Säge brauche? Könnte ich woanders hingehen? Muss ich überhaupt diese Arbeit, die ich mit der Säge machen möchte, jetzt tun? Ist es überhaupt eine Arbeit, die ich tun wollte, oder habe ich mir das als eigene aufgemacht? Also diesen Blick tatsächlich zu weiten, um aus dieser Situation herauszukommen, und dann kommt es vielleicht gar nicht zur Eskalation. Wenn wir da aber drin sind, dann ist es wichtig, diese Eskalationsspirale relativ schnell zu unterbrechen. Ja, und es kann auch heißen, dass du dich mal aus einer gefährlichen Situation zurückziehst. Ich habe das in dem Buch tatsächlich durchgespielt, bis hin zu schwierigen, gefährlichen, bis hin zu lebensgefährlichen Situationen. Was tue ich da? Und da ist Rückzug oder Flucht nicht die schlechteste Alternative, die ich in solchen ganz dramatischen Situationen habe. In den meisten, was wir im betrieblichen Alltag empfinden, also wo jemand mir mal vielleicht im Meeting eins auswischt, das ist ja wesentlich harmloser, wird vom Gehirn natürlich dramatisiert. Und da ist es unsere Aufgabe, das wieder runterzubringen, aber auch schon mal für die richtige Antwort zu sorgen. Ich muss mich nicht immer zurückziehen. Ich kann durchaus auch einmal schlagfertig antworten. Nur sollte ich das bewusst machen, nicht emotionsgetrieben. Und wie man das macht, eine bewusste Antwort und eine schnelle Antwort auch zu finden, das beschreibe ich auch in dem Buch.
Das ist sehr spannend. Ich will noch auf einen weiteren Aspekt zurückkommen oder den ansprechen. In deinem Buch sprichst du auch über Revierverhalten. Wir erleben das manchmal in Meetings beispielsweise. Nee, das ist mein Fachbereich. Da haben sie überhaupt nichts zu suchen. Da haben sie ja gar keine Ahnung. Und dann führt das auch zur Eskalation. Wie gehen wir denn mit diesem Revierverhalten um? Was machen wir denn damit, sag mal?
Ja, das ist insofern nicht einfach, wenn ich auf der gleichen Ebene bin. Also wenn ich auf der gleichen Ebene bin und jetzt kommen die unterschiedlichen, sage ich mal, ich will das jetzt nicht in so irgendwie im Tierreich ausdrücken, aber die verschiedenen Inhaber von Revieren an und verhalten sich vielleicht manchmal so wie die Paviane im Zoo, ja, plustern sich auf und dann gibt es ganz viel Streit. Das ist natürlich aus dieser Ebene nur dann zu lösen, wenn alle möglichst gleich auch etwas Übergreifendes haben, also übergreifenden gemeinsamen Werte, Prinzipien, Ziele, Visionen. Die Frage ist nur, ob diese Menschen in dieser Situation in der Lage sind, überhaupt diesen Schritt zu machen. Ich habe ja gesagt, über Bewusstheit, vielleicht weiß man das selber, man tut es dann auch, aber es kann ja sein, dass mein Gegenüber das halt nicht macht. So, und dann bin ich halt in einem Dilemma. Dann könnte es sein, einen Rückzug zu machen. Es kann auch sein, dass ich mir vorher eine gute Machtbasis sichere, oder es braucht manchmal dann halt eine übergeordnete Kraft. Das kann dann eine Abteilungsleitung sein, das kann eine Geschäftsleitung sein, die dort tätig wird und die dann auch den richtigen Rahmen nochmal setzt und vielleicht auch, manchmal muss man das machen, Spielregeln für den Umgang. Was tun wir und was lassen wir? Aber wenn dir jemand in dein Revier reingeht, du kannst es natürlich verteidigen, aber es gibt natürlich Menschen, die sehr geübt sind im Ausüben von Macht und sich sehr viel mehr darauf konzentrieren, wie sie Intrigen und Machtspiele machen, um ihren Einfluss zu vergrößern, was nicht immer heißt, dass der Einfluss, dieser größere Einfluss, auch gut im Sinn des Unternehmens ist, aus dieser übergreifenden Sichtweise. Und da sind aus meiner Sicht die nächsthöheren Führungskräfte oder Unternehmensleitung sehr gefordert, den richtigen Rahmen zu setzen und sich im Notfall auch mal von Menschen zu trennen, die einfach mehr Ärger als Nutzen in das Unternehmen hineinbringen.
Absolut, das führt mich zu einem weiteren Aspekt, den du angesprochen hast. Manchmal stolpern wir über unsere eigenen Füße, weil wir zu schnell laufen, weil wir viele Dinge nicht berücksichtigen, die Umstände nicht, und wir schießen uns selber ab. Das passiert auch beim Führungskräften, und dann sagst du, naja, das ist schon wichtig, dass du einen gewissen Selbstschutz hast, dass du dich nicht selber abschießt. Was ist damit gemeint in deinem Buch? Nenn mir doch mal das ein oder andere Beispiel dazu.
Naja, ungeschicktes Verhalten. Ne? Also wenn ich mir eine Emotion nicht im Blickfeld habe und vielleicht mal meinem Chef sage, er sei ein Ausbeuter, das mag ja stimmen, aber es ist vielleicht nicht strategisch so günstig, das zu machen. Das ist ein typisches Beispiel, wie man sich dann auch selber abschießt. Oder wenn man halt sich anders verhält, also das von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fordert, was man selber dann nicht einhält. Das kannst du also sowohl gegenüber meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben, auf gleicher Ebene, aber auch vor allen Dingen in Bezug auf Führungskräfte, und meine Position im Unternehmen. Und sich zum Beispiel mit den falschen Leuten einzulassen. Also Beispiel, da laufen solche Intrigen und ich werde Teil davon, weil ich mir dadurch einen persönlichen Vorteil erhoffe. Das kann ziemlich in die Hose gehen, sich mit den falschen Leuten einzulassen oder auch, wenn meine eigenen Vorgesetzten ihr anfangen, ihr Süppchen zu kochen, lasse ich mich drauf ein, ja oder nein. Also ich kann mich durch ganz viel, ich würde es mal hier sagen, politisch falsches Verhalten, persönlich falsches Verhalten, emotionsgetrieben falsches Verhalten, sehr gut selber abschießen. Da brauche ich gar keinen anderen, der einen Jagdunfall verursacht. Das mache ich dann schon selber. Und das sollte man natürlich vermeiden. Und wie das genau auch funktioniert, beschreibe ich auch in dem Buch.
Das hat alles mit Konflikten zu tun, das hat alles mit einem Gegeneinander zu tun. Und was mir sehr gut gefällt, in deinem Buch endest du praktisch mit einem Appell, sag bitte nicht gegeneinander, sondern miteinander. Also Kooperation versus Wettbewerb. Vielleicht kannst du uns zum Schluss noch die ein oder anderen Tipps geben dazu. Was können wir besser machen? Warum sollten wir nicht wie die Verkaufstrainer der alten Zeiten so sagen, und den machst du jetzt nieder, sondern wie können wir zusammenarbeiten? Wie können wir miteinander viel besser arbeiten?
Der Punkt ist ja, man braucht ja sowohl den Wettbewerb als auch die Kooperation. Den Wettbewerb brauche ich für Fortschritt. Ja, wenn wir alle das Gleiche machen würden, gäbe es keinen Fortschritt. Wenn wir immer das machen würden, was unsere Vorfahren gemacht haben, dann würden wir wahrscheinlich jetzt noch in Höhlen leben. Ja, das ist also keine gute Alternative, das zu machen. Wir brauchen also sowohl die Weiterentwicklung durch den Wettbewerb, aber Kooperation, und das muss einem bewusst sein, Kooperation ist das Erfolgsrezept der Menschheit. Wir haben, sonst müssten wir uns jede und jeder um unser eigenes Essen kümmern, wir müssten uns jeder um unsere Sicherheit kümmern. Wir haben das aufgeteilt und Kooperation im Sinne von Arbeitsteilung ist ganz erstmal ganz wichtig. Und dieses unter einen, glaube ich, ganz wichtigen Punkt zu stellen, dass wir gemeinsam als Unternehmen, als Gruppen, als Länder, als Menschheit eine gemeinsame Vision für die Zukunft entwickeln. Das ist aus meiner Sicht sogar alternativlos, weil wir haben Herausforderungen alleine durch die Umweltbewegungen, also durch das, was sich in der Umwelt verändert, durch Technologie, die wir alleine gar nicht zusammenbringen können, sondern wir brauchen die Kooperation, wir brauchen die Arbeitszeit und vor allen Dingen brauchen wir ein friedliches Miteinander, was Wettbewerb nicht ausschließt, aber wir brauchen ein friedliches Miteinander. Und das heißt auch, dass wir uns alle auch als Menschheit ein Stückchen weiterentwickeln sollten auf eine nächste Reifestufe, was unser Überleben wahrscheinlich sehr fördern wird. Das andere, was wir derzeit ja erleben in vielen Bereichen, wird eher dazu führen, dass wir weiter zur Zerstörung, zu Krieg und zu Niedergang führen werden. Also aus meiner Sicht geht es gar nicht anders. Und ich glaube, wir sollten uns daran erinnern, dass diese Kooperation uns, die uns ja auch im größten Teil von der Tierwelt unterscheidet, sozusagen der Grundsatz ist, mit dem wir überhaupt gewinnen können.
Lieber Jürgen, ich kann dir 120%ig zustimmen dabei, weil genau das im Moment das Kernproblem ist, was wir gerade erleben, anhand der großen Konflikte. Da sind Führungskräfte, die es nicht verdient haben, den Namen Führungskraft zu haben, weil sie narzisstisch orientiert sind, selbstsüchtig nach ihren eigenen Zielen und opfern dabei Tausende, zigtausende von Menschen, ob es in der Ukraine ist, oder ob es im Nahen Osten ist. Wir können einfach in dieser Welt nur bestehen, wenn wir miteinander arbeiten und nicht gegeneinander arbeiten. Lieber Jürgen, ich danke dir sehr für dieses fantastische Interview. Und ich weiß, wer sich in Führung mal etwas umschauen möchte, der findet bei Jürgen Wolf einen wunderbaren Mentor, Autor, Begleiter und Coach. Herzlichen Dank.
Danke dir, danke für die freundlichen Worte. Ich war sehr gern hier.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business Coach, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen? Und das auch in Krisenzeiten? Dann schreiben Sie jetzt an Udo Gast. Aktuell gibt es noch einen freien Platz. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.